Hey ihr Lieben und willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Geschichten und Wissen, das euch weiterbringt. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht wie immer um ein spannendes Thema aus der Welt und der Geschichte. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die letzten Folgen 14-tägig rausgekommen sind. Das war erstmal dem geschuldet, dass ich die Grippe hatte und so gar nicht aufnehmen konnte. Aber ich konnte dadurch auch länger und intensiver recherchieren, was ich wirklich gut fand, weshalb ich das gerne mal weiter mit dem 2-Wochen-Takt ausprobieren möchte. Dadurch konnte ich mich auf diese Folge auch viel besser vorbereiten. Wie immer haben wir die Folge mit allen wichtigen Informationen gefüllt, aber nicht ausschweifend und auch nicht zu lang, damit es eben nicht langweilig wird. Wir sprechen nämlich über einen der spektakulärsten Entführungsfälle in der deutschen Nachkriegszeit, die Entführung von Richard Oetker im Jahr 1976. Und an dieser Stelle gibt es eine Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir eben über eine reale Entführung. Dabei geht es unter anderem um Gewalt, Bedrohung und psychische Belastung. Wenn dir solche Themen unangenehm sind oder dich belasten könnten, überlege dir bitte, ob du diese Folge anhören möchtest oder höre sie gemeinsam mit einer vertrauten Person. Und denk dran, du kannst jederzeit pausieren oder abschalten. Dann legen wir mal los. Um den Hintergrund ein bisschen besser zu verstehen und um zu verstehen, wieso gerade Richard Oetker Opfer einer Entführung wurde, müssen wir erstmal ein paar Jahre zurückspulen, denn Richard Oetker war kein Zufallsopfer. Und ihr vermutet wahrscheinlich schon richtig, da der Name Oetker euch sicher nicht unbekannt ist. Richard Oetker war Erbe eines der bedeutendsten Familienkonzerne Europas. Alles begann im Jahr 1891, also 75 Jahre vor der Entführung, in einer Apotheke. Denn da erfüllte sich Dr. August Oetker, der war damals Apotheker, und der Urgroßvater von Richard Oetker einen Lebenstraum und erwarb die Aschoffsche Apotheke in Bielefeld. Und er entwickelte damals das Backpulver weiter, er packte das in praktische kleine 10-Gramm-Tütchen, genau angepasst an ein halbes Kilo Mehl und revolutionierte damit das Backen. Er hat natürlich nicht nur das Backpulver veräußert, aber das ist das, was zum absoluten Erfolgsschlager schlechthin wurde. Und heute ist dieses Pulver aus den Küchen gar nicht mehr wegzudenken, aber damit hatte er es damals nicht belassen. Schnell erweiterte er sein Sortiment um Vanillezucker, Puddingpulver und Einkochhilfen. Alles aus heutiger Sicht simple Zutaten, damals aber ein absoluter Gamechanger, weil es die Zubereitung von Speisen, insbesondere Gebäck, sehr erleichterte. Und der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Irgendwann war das Unternehmen so groß, dass es in ein neues Fabrikgebäude umziehen musste. Es kamen dann Niederlassungen im Ausland dazu und das Unternehmen wuchs über die nächsten Jahrzehnte stetig weiter. Das Sortiment wurde auch immer wieder erweitert. Es gibt zum Beispiel Tiefkühlpizzen, Backmischungen und Cerealien. Und heute gehört das Unternehmen zur Oetker-Gruppe, die noch weitere Bereiche in der Brauereisparte zum Beispiel oder einen Lieferdienst umfasst. Und der Vater von Richard, der hieß Rudolf August Oetker, übernahm das Unternehmen im Jahr 1944 mit 28 Jahren. Dr. Oetker bleibt also immer ein Familienunternehmen. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich möchte damit zeigen, dass dieses Unternehmen sehr erfolgreich ist und die Familie dementsprechend, wie ihr euch denken könnt, sehr wohlhabend. Womit wir nun zu Richard Oetker kommen, denn der wird als Spross eines des erfolgreichsten Unternehmers damals zur Zielscheibe. Er ist damals 25 Jahre jung und studiert Bau- und Agrarwissenschaften am Campus der Universität Weihenstephan in Freising. Das ist ganz in der Nähe von München. Er ist frisch verheiratet damals, seine Frau heißt Marion. Hört sich erstmal so ein bisschen jung an, mit 25 frisch verheiratet, aber wir sind im Jahr 1976, also vor rund 50 Jahren, und das ist damals absolut nicht ungewöhnlich. Am Abend des 14. Dezember 1976, also in der Vorweihnachtszeit, kommt Richard Oetker gerade aus einer Abendvorlesung. Es ist typischerweise kalt und er ist schnellen Schrittes auf dem Weg zu seinem Auto. Er ist damals allein ohne seine Kommilitonen auf dem Parkplatz, weil er früher aus dem Seminar gegangen ist. Er befindet sich damals nämlich schon in seinem zweiten Studium. Vorab hatte er schon ein Brauereistudium abgeschlossen und hat zum Zeitpunkt seiner Entführung gerade mit dem zweiten Studium des Landwirtschaftsstudiums begonnen. Und das Seminar, in dem er sich an dem Abend befindet, ist ein Grundkurs für Botanik, welches er in dem ersten Studium auch schon hatte. Er erzählte später in einem Interview, dass er die Materie einfach schon kannte, weshalb er früher ging. Er geht also raus auf diesen Parkplatz und ihm fällt gleich auf, dass ein Kastenwagen schräg und sehr eng an seinem Auto an der Fahrerseite geparkt steht. Laut eigener Aussage bekommt er daraufhin ein mulmiges Gefühl. Er stutzt jetzt kurz und will zurückgehen, um dann doch auf seine Kommilitonen zu warten. In dem Moment, in dem er sich dann umdrehen will, steht ihm ein Mann mit einer Schweinsmaske und einer Pistole gegenüber. Der sagt zu ihm, das Ding macht nur Klack und deutet Richard an, dass er sich zu diesem Kastenwagen bewegen soll. Er redet auch nicht so richtig mit ihm, er gibt ihm nur Anweisungen wie los, vorwärts. Und was er damit meint, dass das Ding nur Klack macht, ist, dass die Pistole einen Schalldämpfer hat. Die hält er ihm die ganze Zeit an den Rücken, sodass Richard eigentlich keine andere Wahl hat, als zu tun, was der Mann ihm sagt. Im Kastenwagen befindet sich eine Holzkiste, in die er Richard zwingt, sich reinzulegen. Und bei meinen Recherchen habe ich zu dieser Holzkiste immer wieder die Beschreibung sargähnlich gelesen. Das hört sich schon sehr unschön an. Diese Kiste ist 1,45 Meter lang und ca. 70 cm breit. Und dass diese Kiste so klein ist, das bekommt später eine tragische Bedeutung. Denn man muss dazu sagen, dass Richard Oetker 1,94 Meter groß und stattlich gebaut ist. Er kann sich also nur in Embryo-Haltung, also mit angezogenen Armen und Beinen, in diese Kiste legen und kann sich danach auch nicht mehr wirklich viel bewegen. Und zusätzlich zu dem Umstand, dass die Kiste einfach viel zu klein für Richard ist, ist sie mit einem elektronischen Mechanismus konstruiert, der Richard über Handschellen Stromschläge versetzen kann für den Fall, dass er zu laute Geräusche in Form von Rufen oder Schreien machen würde. Diese Vorkehrung ist ein sogenannter Akustomat, der ab einer bestimmten Lautstärke aktiv wird. Der Entführer will damit gewährleisten, dass Richard sich ihm fügt und nicht zu laut ist. Und diese Vorrichtung wird Richard noch zum Verhängnis werden, dazu kommen wir gleich noch einmal. Es muss nur klar sein, dass das kein Foltermechanismus ist, weil der Entführer wirklich nur damit erreichen möchte, dass Richard sich nicht durch laute Schreie bemerkbar machen möchte. Und nun zwingt der Entführer Richard, sich selbst mit den Handschellen zu fesseln und später bekommt er auch noch Fußfesseln. Und beide Fesseln waren mit diesem Stromkreis verbunden. Zusätzlich gibt es eine Gegensprechanlage in der Kiste, damit der Entführer mit Richard kommunizieren kann. Der Entführer fährt jetzt mit Richard vom Parkplatz runter in Richtung München. Später wird dann rekonstruiert, dass der Entführer Richard in eine Wellblechhütte in Pasing, einem Münchner Stadtteil, gefahren ist und ihn dort festhielt. Diese Hütte wird sonst als Autowerkstatt genutzt und Richard bleibt nun in dem Kastenwagen in der Kiste gefangen. An dem Abend verabschiedet sich der Entführer auch von Richard und sagt, dass sie beide dann jetzt erstmal schlafen müssen. Der Entführer kontaktiert nun die Familie von Richard und fordert eine Lösegeldzahlung von sage und schreibe 21 Millionen D-Mark. Das war damals eine der höchsten jemals in Deutschland geforderten Lösegeldzahlungen. Und dabei droht er immer wieder mit Konsequenzen für Richard, wenn sich die Familie nicht an seine Vorgaben hält. Die Familie entscheidet sich dann gemeinsam mit der Polizei, die eingeschaltet wurde, auf die Forderung einzugehen, um für Richard kein Risiko einzugehen. Es beginnt dann auch eine groß angelegte Fahndung, die aber zur Übergabe stark zurückgefahren wird, um Richard nicht weiter in Gefahr zu bringen. Am nächsten Morgen möchte der Entführer nach Richard sehen und es kommt jetzt zu einem ganz dramatischen Zwischenfall. Als der Entführer die Garagentür dieser Hütte öffnet, schrammt die Tür das Dach des Kastenwagens und verursacht damit ein so lautes Geräusch, dass er unbeabsichtigt den Strommechanismus auslöst und Richard bekommt jetzt einen so starken Stromstoß, dass er sich vor Schmerzen verkrampft, weil er sich in dieser Kiste ja gar nicht bewegen kann. Und was noch verschlimmernd hinzukommt, ist, dass Richard vor Schmerzen schreit, was den Strommechanismus dann auch wieder auslöst. Er bekommt also wiederholt Stromstöße. Und weil er sich gar nicht bewegen kann, denn seine Beine würden quasi ausschlagen durch diese Stromstöße, verkrampfen sich seine Muskeln und er erleidet Brüche beider Oberschenkelhälse, zwei gebrochene Brustwirbel und einen Lungenkollaps. Er bekommt zusätzlich schwere Herzrhythmusstörungen und es ist so schlimm, dass Richard dabei fast stirbt. Richard beschreibt den Moment später so, dass sein ganzer Körper gebebt hat, er hatte extreme Schmerzen und Todesangst. Und wenn ihr jetzt richtig aufgepasst habt, wisst ihr spätestens jetzt, dass Richard seine Entführung überlebt hat. Und der Entführer scheint jetzt zu merken, dass die Lösegeldübergabe schnell und vor allem zeitnah erfolgen muss. Er hatte das allerdings auch von vornherein so geplant, dass Richard nicht lange in seiner Gefangenschaft bleiben sollte. Der Entführer hat die Übergabe als eine Anreihung unterschiedlicher Stationen in München wie eine Art Schnitzeljagd geplant. Er wollte damit sicherstellen, dass die Übergabe nicht polizeilich überwacht wird oder zumindest wollte er das erschweren. Er hat auch ganz klare Vorgaben gemacht. Es sollte ein Aluminiumkoffer sein, den hat er selbst in einem Schließfach hinterlegt, damit er abgeholt werden konnte. Das Lösegeld in Höhe von 21 Millionen D-Mark wurde auch danach ausgewählt. Es passt nämlich genau 21 Millionen D-Mark in 1000 D-Mark-Scheinen in diesen Koffer. Richards Bruder August wird damals ausgewählt, das Lösegeld zu übergeben und wird jetzt von einem Ort zum nächsten geschickt. Das sah dann so aus, dass August an einen Ort fahren sollte, ein Hotel oder ein Einkaufszentrum. Da sollte er an einer bestimmten Stelle warten und entweder über eine Telefonzelle oder über einen hinterlegten Hinweis auf einem Zettel zum Beispiel bekam er dann die Anweisung für den nächsten Ort. Denn nicht vergessen, es ist das Jahr 1976, da gibt es noch keine Handys, aber überall Telefonzellen. Und die Endstation war der Karlsplatz oder auch Stachus genannt in München. Das war damals auch schon ein Zentrum über mehrere Stockwerke mit Ladenebenen, einer S-Bahn-Ebene und technischen Ebenen. Und der Entführer hat sich wirklich über jeden Schritt intensiv Gedanken gemacht, so auch über die Endstation. Er hat die Stelle nämlich ganz bewusst ausgesucht. Im Stachus gab es diverse Stahltüren, die sich nur zu einer Seite öffnen ließen, nämlich von Innenräumen zum Stachus hin. Das waren zum Beispiel Räume für Technik oder Lagerräume. Da konnte man als jemand, der einkaufen geht, nicht einfach reingehen. Und dort lotst der Anführer August hin, der den Koffer mit dem Lösegeld an dieser Stahltür ablegen soll, sodass der Entführer nur noch die Tür öffnen und nach der Tasche greifen muss. Dann schließt er die Tür und man konnte nicht mehr hinter ihm her, weil die Tür sich eben nicht von dieser Seite öffnen ließ. Dann kontaktiert der Entführer die Familie von Richard und teilt ihnen mit, wo Richard zu finden ist. Ich konnte in den Recherchen nirgends finden, wen genau er kontaktiert hat, aber seine damalige Frau Marion findet Richard schwer verletzt in diesem Fahrzeug und kontaktiert dann den Rettungsdienst. Richard hat immer noch starke Schmerzen und kann sich nicht selbst fortbewegen. Er hat deshalb in dem Fahrzeug ausgeharrt, in der Hoffnung, bald gefunden zu werden. Nach seiner Freilassung wird Richard sofort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in München gebracht und er schwebt mehrere Tage in Lebensgefahr. Ich wiederhole nochmal seine Verletzungen. Er hatte beide Oberschenkelhalsknochen gebrochen, zwei gebrochene Brustwirbel, einen Lungenkollaps und Herzrhythmusstörungen. Er bleibt daraufhin monatelang in stationärer Behandlung. Eine Sache, die er durchmachen muss währenddessen, ist, dass ihm die Knie für einen Streckverband durchgebohrt werden müssen. Und weil seine Lunge so in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte man das nur ohne Narkose machen. Er ist dabei also wach und erzählt in einem späteren Interview auch darüber. Insgesamt muss Richard 3 Monate im Krankenhaus verbringen, anschließend in eine Reha und auch mehrere Jahre nach der Entführung braucht er weiterhin intensive Reha-Maßnahmen. Er kann sehr lange nur mit Gehhilfen laufen. Bis zu 20 Jahre nach der Entführung muss er sich immer wieder Operationen unterziehen und er bleibt für den Rest seines Lebens gehbehindert. Richard hat also körperlich sehr stark unter der Entführung gelitten. Und umso mehr beeindruckt mich daher, wie Richard im Nachgang der Entführung, trotz des Umstandes, dass er körperlich für den Rest seines Lebens unter den Folgen leiden würde, damit umgegangen ist. Er hat nämlich nie den Mut verloren und ist immer positiv geblieben. Er hat selbst auch immer wieder betont, dass er ein Mensch mit ausgeprägtem Optimismus und Humor sei, weshalb er glaubt, dass er die Entführung für sich so gut verarbeiten konnte. Er sagte auch, dass er körperlich zwar gelitten hat, innerlich aber immer ein glückliches Naturell und seine Lebensfreude bewahrt hat. Auch seine Familie, Freunde und das Unternehmen haben ihm bei der Verarbeitung des Erlebten geholfen und waren ihm eine Stütze. Von seinen Ärzten wurde ihm damals auch eine Therapie mit einem Psychotherapeuten empfohlen, die er auch begonnen hat, aber bereits nach 2 Stunden wieder abgebrochen hat, weil er einfach nicht das Gefühl hatte, dass er sie brauchte. Und er hat seine Erfahrungen dann auch zum Positiven genutzt. Richard hat sich nämlich nach seiner Entführung mit der Opferschutzorganisation Weißer Ring zusammengetan. Er wurde Vorstandsmitglied und nutzt dort seine persönliche Erfahrung und Bekanntheit, um sich für Hilfe von Opfern einzusetzen. So, jetzt kommen wir zu dem Entführer, zu dem Lösegeld und der Fahndung nach dem Entführer. Der Entführer heißt Dieter Zloff. Er ist zum Zeitpunkt der Entführung 34 Jahre alt, ist verheiratet und hat sogar 2 kleine Kinder. Er ist Werkstattbesitzer und gelernter Betriebswirt und Nachbarn würden über ihn sagen, dass er wie ein ganz gewöhnlicher Nachbar erscheint. Im Hintergrund hat er aber eben diese wahnsinnig komplexe Entführung geplant und sich dabei nichts anmerken lassen. Es muss dabei erwähnt werden, dass es in den 70er Jahren eine Welle von Lösegeldforderungen gibt, von denen Zloff sich damals inspirieren lässt. 1971 zum Beispiel wird Theo Albrecht entführt. Das ist einer der 2 Brüder, die Aldi zu dem ausgebaut haben, was es heute ist. Theo Albrecht ist zu dem Zeitpunkt auch ebenfalls sehr wohlhabend und wird genau wie Richard später deshalb zum Opfer. Und im Jahr 1976, das ist genau das Jahr, an dem Richard entführt wird, gab es 2 weitere Entführungen von reichen Unternehmern bzw. deren Sprösslingen und es kommt in Deutschland also wiederholt zu Entführungen mit Lösegeldforderungen und Dieter Zloff bringt das auf die Idee, selbst jemanden zu entführen. Er hat die vorhergegangenen Entführungen genau studiert und daraus gelernt, was da falsch gelaufen ist und hat sich dann überlegt, ich kann das machen und ich mache es dann besser als die anderen. Und so zieht er die Entführung dann durch. Das Lösegeld vergräbt er nach der Übergabe von Richard in einem Loch in einer Lehmkuhle unter einem Baum. Er muss sich damals ja erstmal überlegen, wie er das Geld unter die Leute bringt, also wie er das Geld waschen kann und für sich nutzbar machen kann. Deswegen will er das erstmal da verstecken. Er beginnt dann über die ersten Jahre so einzelne Scheine in Wechselstuben oder in Banken auszutauschen. Parallel wird aber durchgehend nach ihm gefahndet. Es wurde auch vorher schon gefahndet. Auch dieser Parkplatz, in dem Richard entführt wurde, wurde großräumig abgesucht. Während der Lösegeldübergabe wird August Oetker zum Beispiel von Zivilpolizisten überwacht. Man hat irgendwie gehofft, dass man ihm auf die Spur kommen würde dadurch. Das scheiterte aber daran, dass die Übergabe eben an dieser Tür stattfand, die nicht geöffnet werden konnte, weshalb sie ihm nicht folgen konnten und er dadurch entwischt ist. Weiterhin wurden alle Anrufe von Zloff an die Familie von Richard aufgezeichnet. Diese werden dann im Zuge der Fahndung deutschlandweit über Radio und Fernsehen verbreitet mit der Bitte um Hinweise, sofern jemand diese Stimme zuordnen kann. Und tatsächlich erkennen Nachbarn die Stimme und geben den Hinweis an die Polizei. Und damit rückt Zloff jetzt in den Fokus der Ermittler. Danach passiert Dieter Zloff ein entscheidender Fehler. Ich habe ja eben schon gesagt, er versucht die Scheine jetzt irgendwie an den Mann zu bringen und er versucht dann bei seiner Hausbank einen 1000-Mark-Schein auszuwechseln aus diesem Lösegeld. Inzwischen ist es jetzt 2 Jahre nach der Entführung. Und weil diese Scheine ja alle registriert waren, fällt der Bank das auf. Die Bank kontaktiert dann die Polizei und der Besitz dieses Scheins in Verbindung mit der Stimmerkennung von den Nachbarn genügt jetzt, um ihn festzunehmen. Er bestreitet alles hartnäckig und das führt dann zu einem Indizienprozess mit über 160 Zeugen. 1980, also 4 Jahre nach der Entführung, wird Dieter Zloff wegen erpresserischem Menschenraubs und schwerer Körperverletzung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Diese Indizienkette mit seiner Stimme, dem Schein, den er versucht hat einzulösen, einem Pritschenwagen, den die Fahnder in seiner Garage finden, mit einer Halterung, auf die der Koffer mit dem Lösegeld passt und die Werkstatt in Pasing, von der man richtig vermutet, dass er Richard dort festgehalten hat, überführen ihn dann final. Das Lösegeld aber bleibt weiterhin verschwunden. Während seiner Haft macht Dieter Zloff Bekanntschaft mit Hubertus Becker, der ihm später bei seiner Geldwäsche helfen will. Und nach seiner Haftentlassung im Jahr 1994, da ist das Geld also immer noch nicht gefunden, macht sich Dieter Zloff auf den Weg, das Geld wieder auszugraben. Ein großer Teil des Geldes, nämlich bis zu 7 Millionen D-Mark, sind aber damals total verfault und von Maden zerfressen. Die muss er also komplett entsorgen. Der Rest wird nach London verschifft, weil Hubertus Becker ihm dort helfen will, das Geld zu waschen. Zloff wird nach seiner Entlassung aber von der Polizei ganz genau beobachtet und die arbeitet mit Scotland Yard in England zusammen und dadurch gerät er damals in deren Visier, die ihn dann bei einem Treffen auf einem Parkplatz in London mit einer erheblichen Summe der Scheine aus dem Lösegeld ertappen. Dann starten neue Ermittlungen und einer seiner Komplizen verrät ihn dann, beziehungsweise verrät, wo das Versteck des Lösegeldes in der Erde ist. Wer genau dieser Komplize ist, ließ sich nicht herausfinden, das ist nicht öffentlich gemacht worden, weil er damals als Kronzeuge aussagt. Die Polizei findet dann in dem Versteck das restliche Lösegeld. Von dem gesamten Lösegeld konnten ca. 12,5 Millionen gesichert werden und das wurde dann an die Familie Oetker zurückgezahlt. Und in England wird Zloff dann noch einmal verurteilt, dieses Mal wegen versuchter Geldwäsche und Betrugs. Er bekommt dann eine Haftstrafe von 2 Jahren und verbüßt eine davon. Und nachdem das alles passiert ist, viele Jahre nach der Entführung, hat Zloff die Tat dann endlich irgendwann auch selbst gestanden. Er wurde übrigens auch von der Familie Oetker verklagt, zu Recht, wie ich finde, auf Schadensersatz inklusive Zinsen. Und das Ergebnis davon waren dann ca. 40 Millionen D-Mark, die er zahlen sollte, aber natürlich dazu nicht in der Lage war. Dieter Zloff hat aber niemals irgendwie Reue gezeigt. Er hat sich auch nie bei Richard dafür entschuldigt, was er ihm angetan hat. Ganz im Gegenteil, man beschrieb ihn eher als kalt und gefühllos. Das waren jetzt alle Infos zu meiner heutigen Story. Ich muss aber zum Schluss nochmal sagen, beziehungsweise hervorheben, was für eine starke Persönlichkeit Richard Oetker ist. Der hat mich wirklich sehr beeindruckt mit der Art, wie er mit der ganzen Sache umgegangen ist. Da ziehe ich echt meinen Hut vor ihm. Aber damit ist die Folge nun zu Ende. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.